auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Ihr habt es in den letzten Tagen mitbekommen, meinsportradio.de heißt nicht mehr meinsportradio.de. Es heißt jetzt meinsportpodcast.de, weil wir haben in den letzten Jahren quasi nichts anderes gemacht als Podcasts und wir haben uns so ein bisschen vom Radio entfernt. Die Menschen möchten zeitsouverän die Sachen hören. Auch ihr möchtet das zeitsouverän hören. Wir hören immer wieder von Leuten, die erst dienstags oder mittwochs unsere Podcasts hören. Von daher war die neue Regelung bzw. der neue Name war nur sinngebend. Und damit auch eine neue Website. Schaut euch gerne mal um auf meinsportpodcast.de. Alles ein bisschen neuer, alles ein bisschen frischer. Nur Chip and Charge bleibt und auch die anderen Sendungen bleiben. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch immer noch geblieben, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas.
Du hast noch kein Facelifting gemacht.
Es ist vielleicht bald soweit, aber ich bin hoffentlich noch ein paar Jahre davon entfernt, ein alter Mann zu sein.
Ja. Alter Mann bin ich, aber wir haben letzte Woche auch einen alten Mann gesehen in Action, nämlich Roger Federer, der in einem der Spieler des Jahres involviert war im Halbfinale in Paris. Das Turnier in Paris ist natürlich ein großer Themenschwerpunkt. Das war schon gutes Tennis, was wir letzte Woche gesehen haben.
Ja, und ein spannender Sieger. Jemand, der in den letzten Wochen so richtig auf dem Weg nach oben war, Haren Khachanov, der ja auch ein tolles Match zum Beispiel bei dem French Open gegen Alexander Zverev hatte, bei dem man aber irgendwie so auf den einen Durchbruch, den einen Leuchtturmmoment gewartet hat. Es hat dann gesetzt und eben nicht, indem er allen großen Namen aus dem Weg gegangen ist, sondern indem er hier größere und den wahrscheinlich meinen größten Namen im Herrentennis besiegt hat, in sehr überzeugender Art und Weise und damit natürlich auch schon so ein bisschen Richtung 2019 schielen darf.
Das Turnier in Paris ist natürlich nicht das einzige Turnier, was es letzte Woche gegeben hat. Wir haben natürlich auch die WTA Elite Trophy, über die wir sprechen. Und auch die hatte ein fantastisches Niveau. Und dann haben wir noch ein paar News der Woche, Philipp.
Genau, wir schauen uns das Fed Cup-Finale an, bei dem die Tschechinnen mal wieder mit Top-10-Spielerinnen galore im Einzel wie im Doppel auflaufen und die USA ihre D-Mannschaft wahrscheinlich mitbringen, vielleicht ist auch die E-Mannschaft, hat nicht nur für Jubel gesorgt, denn die Tschechinnen sind jetzt absolut klare Favoritinnen. Dann sprechen wir noch kurz über ein Interview, was Ulrich Klaus letzte Woche gegeben hat, zu den neuen Plänen für den Roten Baum und einem möglichen Damenturnier, was in Hamburg dann unter einer WTA-Lizenz stattfinden könnte. Wir gucken ganz kurz in Richtung Cedric Marcel Stäbe, der wieder im Training ist nach seiner Handgelenks-OP und verabschieden Cedric Mourier, den Schiedsrichter, den viele wahrscheinlich kennen als das Gesicht, das zu den Rafael Nadal-Finals in Paris dazugehört bei den French Open und der jetzt einen neuen Job hat.
Nicht ganz in den Ruhestand verabschiedet. Wir verabschieden uns jetzt erstmal ins Turnier nach Paris, weil das hat nämlich Karin Khachanov gewonnen, Philipp hat es eben gesagt, und das in einer überragenden Art und Weise. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis-Talk. Das Rolex Paris Masters in Paris ist das letzte der 9000er Turniere bei den Herren. Die Top-Profis sind meistens schon etwas ermüdet und ermattet und es gibt nicht mehr unbedingt diese ganzen großen Favoritensiege, auch wenn Novak Djokovic in den letzten Jahren durchaus viele dieser Titel geholt hat. Aber es ist ein Turnier, wo dann auch viele, viele Spieler dann mal Überraschungen schaffen können. Zum Beispiel Filip Krajinovic im letzten Jahr oder auch in diesem Jahr Karin Khachanov. Filip, Karin Khachanov hat das Turnier gegen Novak Djokovic im Finale gewonnen und man muss einfach mal sagen, in welcher Art und Weise Khachanov dieses Turnier gewonnen hat. Das ist ganz, ganz herausragend. Auch wenn er nur einen Punkt entfernt war vom Ausscheiden gegen John Isner zwischendurch. 4 Top-10-Spieler hat er am Ende gewonnen. Und das Finale gegen Novak Djokovic war einfach absolut beeindruckend.
Und ein Vergleich liegt auf der Hand, der wie Alexander Zverev seinen ersten und auch seinen zweiten Masters-Titel geholt hat im letzten Jahr. Nicht unbedingt in derselben Art und Weise, sie haben unterschiedliche Gegner teilweise geschlagen, aber eine sehr gute Woche jeweils gehabt, gekrönt mit einem Sieg, damals für Zverev gegen Djokovic und dann gegen Federer, ein paar Monate später in Montreal. Und daran hat es erinnert. Ein Khachanov, der ja durchaus auch in den letzten Monaten überzeugt hat, der für alle öffentlich sehbar einen Leistungssprung gemacht hat bei den US Open, fast Nadal rausgenommen hätte, ihn vielleicht sogar hätte besiegen nicht müssen, aber definitiv eine große Chance hatte, dann nach St. Petersburg geht, das Turnier gewinnt, also ein kleineres Turnier und dann hier, ja, dieses eine Match hat, wo es einfach super eng wurde, aber das hat wenig mit Form zu tun, wenn es gegen John Isner eng wird. Es wird dann einfach eng, wenn John Isner einen seiner fantastischen Tage beim Aufschlag hat, und Isner hat hier in der Vergangenheit tolle Resultate gehabt, aber gerade die letzten drei Matches gegen ein bisschen angeschlagenen Zverev, gegen Thiem, gegen Djokovic, wirklich kaum was anbrennen lassen. Extrem beeindruckende Leistung.
In der ersten Runde hat er schon den letztjährigen Finalisten Filip Krajinovic mit 7-5, 6-2 besiegt. Dann hat er von der Aufgabe von Matthew Apton profitiert. Dann, wie gesagt, dieser Sieg gegen John Isner. Zwei spektakuläre Tiebreaks. Der zweite Satz ging mit 11-9 an Isner. Der dritte Satz mit 10-8 an Khachanov. Das war wirklich spektakuläres Tennis auf dem Nebenplatz dann. Nicht auf dem Hauptplatz im Palais Omnisport in Paris. Dann gegen Alexander Zverev, du hast es gesagt, dieser leichte Sieg, weil Zverev ein wenig an der Schulter bzw. hinten am Rücken dann verletzt war. Dann gegen Dominic Thiem sehr souverän und dann gegen Novak Djokovic. Es ist vielleicht noch nicht bei allen durchgedrungen, was Karen Khachanov für ein Talent ist. Er ist so ungefähr seit 5 Jahren so ein bisschen auf der Szene. Als er damals 2013 hatte er in Paris dann unter anderem Nikirios beim Juniorenturnier aus dem Turnier befördert. Es ist noch nicht zu allen durchgedrungen. Was überrascht oder was beeindruckt dich am meisten an Karen Khachanovs Spiel? Mich hat heute mal wieder die Rückhand beeindruckt, weil ich finde, die kann er ähnlich wie Alexander Zverev wirklich immer zu einem Winner schlagen.
Und er konnte da mithalten gegen einen bisschen müden Novak Djokovic, aber er ist nicht eingebrochen in diesen Rückhandduellen. Und wir haben im letzten Jahrzehnt oder mehr als letztem Jahrzehnt genug Gegner gesehen, die dort irgendwann geschwächelt haben, weil es fast unmöglich ist, gegen die Rückhand von Djokovic nicht zu schwächeln. Und er hat dort einfach solide gehalten. Sein Beinarbeit ist ähnlich wie bei Zverev beeindruckend. Die Vorhand ist ein bisschen hopp oder top, auch wie bei Zverev. Er ist generell wahrscheinlich von seiner Mentalität ein bisschen aggressiverer Spieler als Zverev und hat dafür ein paar mehr Schwächen in der Defensive und ist nicht ganz so konstant wie Zverev. Aber man schaut sich die beiden an, sind innerhalb eines Jahres geboren und fragt sich, wer wird wahrscheinlich die bessere Karriere haben? Natürlich mit der Zverev einen Vorsprung. Man würde auch eher dazu tendieren, den etwas solideren Spieler oder denjenigen, der in der Lage ist, solidere Resultate konstanter abzurufen, zu unterstützen bei so einer Frage. Aber Khachanov wird vermutlich in der Lage sein, ziemliche Höhen zu erreichen. Und was mich dann eben noch in dieser Entwicklung beeindruckt hat, wir schauen uns das US Open Match an, gegen den Nadal, den er besiegen kann, den er vielleicht besiegen muss. Das war ja schon eine Situation, wo Nadal angeschlagen war, wo die Probleme, die ihn dann nachher auch ja das Turnier gekostet haben oder die dazu geführt haben, dass er ausgeschieden ist, die haben es in dem Match schon gezeigt. Er hat es dann nicht über die Ziellinie gebracht und er geht hier hin und schlägt dann einen Novak Djokovic. Und Djokovic, der dritten Gang oder auf seinem Normallevel fast alle Spieler schlagen kann. Und Khachanov geht hin und zieht das Match wirklich in seine Richtung.
Karen Khachanov steht jetzt auf Platz 11 in der tagesaktuellen Weltrangliste und hat insgesamt ein herausragendes Jahr dieses Jahr gespielt. Er ist ein ganz, ganz gefährlicher Spieler für viele Spieler und das hat man, wie gesagt, auch gegen Alexander Zverev und Dominic Thiem gesehen. Zverev, ich glaube nicht, dass er das Match gewonnen hätte, wäre er bei der normalen Aufschlagsleistung gewesen. Ich glaube, er hatte sich 7 Doppelfehler dann auch geleistet, aber wie er gegen Zverev und Thiem gewonnen hat, wie gesagt, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und am Ende hat er dieses Turnier gewonnen gegen Novak Djokovic, der vielleicht auch etwas müde war vom Spiel vorher, weil gestern Abend oder gestern Nachmittag spielten Roger Federer und Novak Djokovic zum 47. Mal gegeneinander und am Ende hatte Novak Djokovic mit 7-6, 5-7 und 7-6 die Oberhand behalten. 3 Stunden, 2 Minuten. Ich habe schon mal 3 Stunden schlechter verbracht. Wie ging es dir?
Sehr gutes Match, auf jeden Fall. Wahrscheinlich eines derjenigen, die auch am Ende des Jahres auf die Liste der möglichen Matches des Jahres kommen, gerade wenn man über das Dreisatzformat bei den Herren nachdenkt, gerade auch wenn man über die Situation nachdenkt, in der das stattfand. Ein Federer, über den wir letzte Woche ausführlicher gesprochen haben, der vielleicht in den letzten Monaten nicht an die Leistung rangekommen ist, jetzt wird im Jahr 2017 gezeigt hat, einem Djokovic, der davon geeilt schien, in seiner Art, wie er Tennis gespielt hat, total total dominiert hat, auch wenn er das hier nicht unbedingt in den ersten Runden zeigen konnte. Und dann, die Art von Match, die wir schon so häufig zwischen den beiden gesehen haben, auch wenn so ein paar kleine Parabeln oder Parameter vielmehr verschoben waren. Wer war hier auf einmal ein bisschen dominanter beim Aufschlag oder wie sah es hier auf einmal in den Rückhandduellen aus? Und es lassen sich natürlich wie immer, wenn die beiden aufeinandertreffen, so ein paar kleine Feinheiten ausmachen, wo man denkt, vielleicht müsste Federer doch mal anfangen, den zweiten Aufschlag von Djokovic aggressiver anzugreifen und da so ein bisschen vorgehen, wie er es zum Beispiel gegen den Nadal in 2017 gemacht hat. Aber es ist immer wieder spannend und extrem unterhaltsam, die beiden auf Höchstform aufeinandertreffen zu sehen. Und ich würde sagen, das war Höchstform. Für Djokovic natürlich ein super Sieg. Ich glaube, da kann er dann auch verschmerzen, am nächsten Tag gegen Khachanov zu verlieren. Und für Federer wahrscheinlich ein großer Mutmacher. Ich meine, wir haben letzte Woche über ihn gesprochen. Ich sagte noch, welchen Grund soll es geben, hier anzutreten? Das war der Grund. Er verliert ein ganz enges Match gegen Djokovic, geht hier aber irgendwo zumindest als moralischer Sieger für sich selber raus.
Aber die Bilanz ist nur 22-25. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Djokovic das größte Kryptonit für Roger Federer ist, weil das waren gestern Spiele und Federer hätte das eigentlich auch gewinnen können, aber er hat in zwei entscheidenden Situationen, hat er so ein bisschen weggeschmissen, ein bisschen verhühnert. Er hatte im dritten Satz zum Beispiel einen Doppelfehler dabei bei 1-2 im Tiebreak, Doppelfehler dabei und einen leichten Vorhandfehler. Im ersten Satz hatte er schon diese Fehler gemacht, bevor er den zweiten dann gewonnen hatte. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Djokovic wirklich das Kryptonit ist für Roger Federer und Roger Federer dann schon besondere Leistungen dann auch bringen muss, um gegen Novak Djokovic zu gewinnen. Gegen andere helfen vielleicht dann auch mal sehr gute und nicht besondere Leistungen.
Ja, es ist auch so spannend natürlich, das zu vergleichen gegenüber dem Nadal-Federer-Duell, was es über so viele Jahre gegeben hat. Und da war einfach sehr offensichtlich, ich glaube auch für Leute, die jetzt nicht professionell Tennis verfolgen oder nicht jeden Tag Tennis schauen, was dort passiert zwischen den beiden, wie Nadal eben in der Lage ist, das ganz offensichtlich zu dominieren. Dass er diesen einen Schlag hat, der gegen Federers einen Schlag, also Vorhand von Nadal gegen Rückhand von Federer trifft und es ist sehr offensichtlich, was dort passiert und dass Federer dort nicht unbedingt eine Lösung finden kann. Zumindest nicht auf dem Sand. Klar, es hat sich dann in 2017 umgedreht. Das Duell zwischen Federer und Djokovic ist etwas subtiler. Und Djokovic ist wahrscheinlich in gewissem Maße auch tiefer im Kopf verankert als Nadal, weil sich gegen Nadal ein Federer natürlich sagen kann, hey, hier bin ich auch einfach physisch vielleicht ein bisschen im Nachteil. Es ist halt einfach so ein bisschen fast ein Pech der Natur, dass hier die wohl beste Topspin-Vorhand aller Zeiten auf meine einhändige Rückhand trifft. Bisschen Pech gehabt. Gegen Djokovic, das ist halt einfach ein so kompletter Spieler. Und Federer an sich ist natürlich auch sehr komplett und hat vielleicht in seiner Vorhand und seinem Aufschlag über Jahre die etwas klein bisschen bessere oder noch größere Waffe in seinem Spiel gehabt als ein Djokovic. Aber Djokovic ist eben so komplett und führt in gewissem Maße, denke ich, Federer Grenzen auf. Federers so herausragendem Spiel führt er Grenzen auf. Und das hat man dann hier auch wieder gesehen. Und die Grenze ist, dass Federer über 3 oder auch bei einem Grand Slam 4-5 Stunden eben diese absolute Höchstform abgreifen muss. Und dafür sogar noch einige Voraussetzungen erfüllt haben muss. Er hat schon gut serviert gestern, aber er muss fast noch perfekter servieren. Er darf sich eben keine Fehler erlauben beim Return, muss dort vielleicht noch aggressiver sein. Er muss damit leben, dass in den Rückhandduellen er den Kürzeren ziehen wird. Er muss Risiko geben bei der Vorhand, aber nicht zu viel Risiko und so weiter und so fort. Und daher ist Djokovic die komplettere Herausforderung und das, denke ich, sieht man eben auch in diesen Duellen, wo ja dann auch so ein bisschen mehr Feuer drin ist, als jetzt zum Beispiel bei Nadal gegen einen Federer, wo trotz aller Rivalität schon so eine gewisse Freundschaft mitschwingt oder so eine gewisse, hey, wir haben das hier halt alles zusammen aufgebaut, während bei Djokovic gegen Federer immer so ein bisschen dieser kleine, ja, diese nicht mögen, aber es ist immer so ein bisschen was drin, wo man merkt, die beide wollen hier aber wirklich heute gewinnen.
Ja, es ist auch gestern wieder deutlich aufgefallen und vor allen Dingen war es gestern dann auch wieder gut gegen böse wird bei Djokovic gegen Federer komplett verkörpert, weil Federer fliegen einfach die Herzen zu und Djokovic gestern hat nach dem zweiten Satz den Schläger zermalmt und dann war schon wieder das Buhen der Zuschauer da. Gut, die buhen eigentlich jeden aus, der sich in irgendeiner Weise daneben benimmt, aber nichts verkörpert gut gegen böse im Weltherrentennis mehr als Federer gegen Djokovic.
Ja, ich meine, wir müssen nur denken. Zum Beispiel an das US Open Finale 2015, wo ja wirklich Davis Cup Atmosphäre herrschte. Vermutlich würde das Publikum auch immer für Federer sein, außer die beiden würden in Belgrad aufeinandertreffen. Und das ist irgendwo erstaunlich. Es ist vielleicht auch irgendwo ein bisschen schade, dass Federer in dem Duell so direkt die Herzen zufliegen. Natürlich, alles eine ästhetische Frage. Jeder kann wählen, wen er will. Trotzdem hätte Djokovic natürlich in Anführungszeichen mehr verdient, weil er einer der bestimmenden Spieler der Geschichte ist. Aber er hat vielleicht so ein bisschen das Problem des kleinen Geschwisterkindes oder des Mittelgeschwisterkindes so ein bisschen. Entweder fliegen den Leuten halt so ein bisschen Herzen dem großen Bruder Federer zu, der halt wirklich auch so mit seiner Lässigkeit alles dominiert. Dann gibt es den kleinen Kämpfer Rafael Nadal, der in der Lage war, immer ja seine Vorteile zu nutzen. Und in der Mitte sitzt dann Djokovic, für den irgendwie nicht so viel Liebe abgefallen ist, wie hätte da sein sollen.
Ja, also Novak Djokovic hatte aber vorher schon einen Erfolg zu feiern gehabt, dadurch, dass Rafael Nadal nicht zu seinem Erstrundenmatch antreten konnte, weil er nach wie vor an Bauchmuskelproblemen laboriert, ist Novak Djokovic in der neuen Weltrangliste auf Platz 1. Und das hat es noch nie gegeben, dass innerhalb von 5 Monaten jemand, der außerhalb der Top 20 quasi gestartet ist, dann auf Platz 1 der Weltrangliste gekommen ist. Für Novak Djokovic geht dann jetzt eine Woche bzw. 5 Monate zu Ende, die ja fast vergleichslos verlaufen sind. Er hat 22 Matches jetzt nochmal hintereinander gewonnen. Ich meine, diese Serien hatte er häufiger schon in seiner Karriere und trotzdem, nachdem er ja in Indian Wells noch relativ schlecht aussah, wir hatten damals drüber gesprochen, hat er jetzt in den letzten 5 Monaten einfach einen Lauf hingelegt, der wirklich beeindruckend war. Und jetzt ist er wieder die Nummer 1 der Weltrangliste. Da kann man gar nicht genug Hüte haben, um die zu ziehen.
Ja, vor allem, was erstaunlich war, wie er durch diese Level durchgegangen ist. Diese Auftritte in Indian Wells und Miami, das war ein Spieler, der auch irgendwo um 72 sein könnte oder so in der Weltrangliste. Und der richtige Aufschwung hat ja erst angefangen nach dieser bitteren Niederlage bei den French Open, wo er dieses Viertelfinale ein bisschen hergegeben hat. Und dann geht er nach Queens, verliert auch dort das Finale gegen Marin Cilic. Und dann hat er sich gefunden, gerade in diesem Wimbledon-Turnier. Und ist dann nicht konstant überragend gewesen. Er war nicht so ein bisschen dieser roboterhafte Djokovic, den wir auch schon aus der Vergangenheit kennen, sondern er war so eine Mischung aus, hey, Djokovic erreicht wieder ein hohes Niveau. Djokovic kämpft, Djokovic weiß um seine Vorteile, Djokovic entdeckt sich wieder selbst und dann findet er ja gerade in diesem Herbst diesen alten Djokovic wieder. Er verliert dann hier dieses Finale gegen Khachanov, aber ich glaube, der Sieg gegen Federer, der hat ihm gereicht. Und das Interessante ja an diesem Turnier hier, es gibt normalerweise Absprachen zwischen Organisatoren in Paris und in London, was den Belag angeht, was die Bälle angeht. Wir können also mit ähnlichen Bedingungen in London rechnen und wir haben gesehen, hey, sie sollten einem Novak Djokovic entgegenkommen, auch natürlich in einem Federer, die im Moment sicherlich die beiden Favoriten für London sind, aber Djokovic weiß, hey, es ist gut möglich, dass ich mir da auch noch einen großen Titel hole.
Wir müssen noch über zwei andere Personalien sprechen hier bei dem Turnier in Paris, nämlich über Alexander Zverev und Dominic Thiem. Als erstes mal gerade über Dominic Thiem, der letzte Woche in Wien bei seinem Heimturnier mal wieder nicht das Viertelfinale überstanden hatte und in diesem Jahr sehr kämpfen musste gegen Borna Coric, aber sich das ja erbissen hat quasi. Gegen Borna Coric, der in den letzten Monaten ja auch so gute Ergebnisse hatte. Und Dominic Thiem und seine Hartplatz-Aversion, über die haben wir ja auch schon hinreichend gesprochen. Dominic Thiem hat sich hier durchgebissen und hat am Ende auch noch Jack Sock geschlagen, der dann ja auch wieder ein überraschend starkes Turnier hier gespielt hat und ist ins Halbfinale gekommen. Dort hatte er gegen Karen Khachanov keine Chance, aber insgesamt sollte er mit viel Selbstvertrauen nach London fahren, weil das war insgesamt ein gutes Turnier. Und wie gesagt, diese beiden erkämpften Matches gegen Coric und Sock, die ja nun keine Laufkundschaft, gerade in Paris dann auch sind, auch wenn Sock dieses Jahr einen anderen Eindruck hinterlassen hat, aber die waren schon richtig gut von Dominic Thiem.
Ja, und vor allem, es ist ja nun einfach so, Selbstbewusstsein ist eine Gewohnheit. Und er wird sich diese Gewohnheit eben aufbauen müssen über eine gewisse Zeit außerhalb des Sandes. Er hatte das tolle Resultat bei den US Open, er hatte danach durchaus einen überzeugenden Lauf, zum Beispiel in St. Petersburg. Das war alles toll gespielt oder toll gemacht von ihm. Die Frage war halt wirklich, wie von Konstanz ist es? Und wir wissen es immer noch nicht, aber er setzt halt wirklich so ein bisschen diese Selbstbewusstseinsbau Bausteine aufeinander. Und er ist jetzt vielleicht noch nicht zur Decke gekommen, aber immerhin schon mal zur Kniehöhe. Und von dort lässt sich an die Decke springen, wenn es sein muss. Und das hat Team, denke ich, hier so ein bisschen für sich erfüllt. Und gerade auch, indem er in der Lage war, die Gegner wegzuarbeiten, weil das wird ja irgendwo immer so ein bisschen sein Stil sein. Ich glaube nicht, dass er je in seiner Karriere dieser 1-0-Spieler sein wird, der sie einfach alle so ein bisschen wegfliegen lässt, wie Federer es macht, sondern er arbeitet seine Gegner weg. Er ist physisch, er ist stark, er ist super fit und das hat er hier dann wieder gezeigt. Und gerade dann Čurić in guter Form in einem eher nervenaufreibenden dritten Satz zu besiegen, dann zockt er hier auf einmal schon wieder auf den Wagen aufzustiegen schien, der ihn wieder zum nächsten Paris-Titel führt und dann arbeitet er auch den weg und dann, glaube ich, kann er auch eine Niederlage gegen Khachanov hinnehmen, der einfach in dieser Woche und auch auf diesem Belag noch der bessere Spieler ist.
Können gerade noch, bevor wir über Alexander Zverev sprechen, ein Wort zu Jack Sock verlieren. Der war, hätte er kein Match hier gewonnen in Paris, wäre er aus den Top 150 rausgefallen. Was für ein dramatischer Absturz, weil er einfach insgesamt nicht genug Matches in diesem Jahr gewonnen hat. Jetzt ist er ins Viertelfinale gekommen, weil ihm etwas die Auslosung entgegengekommen war. Er hatte das Freilos noch in der ersten Runde, dadurch, dass die Ergebnisse von Paris erst mit dieser Woche dann rausgenommen worden sind. Dann Richard Gasquet, gut, den muss man erstmal besiegen, aber gegen den hatte er kaum Probleme. Aber dann hätte er eigentlich gegen Rafael Nadal spielen sollen wahrscheinlich, aber diesmal spielte er gegen Malek Djaziri. Den konnte er auch in zwei Sätzen besiegen und ist dann nur knapp gegen Dominic Thiem ausgeschieden. Und trotzdem, es wird wohl irgendwie reichen fürs Hauptfeld der Australian Open. Und er wird auch in London dabei sein, dann halt nur im Doppel. Aber trotzdem, was für ein Jahr von Jack Sock dieses Jahr. Wow, also das ist jede Woche wieder ein Blick auf die Weltrangliste, wo ich denke, wow, was ist hier passiert dieses Jahr?
Ja, das Spannende während der Woche war, es gab ja diese Statistik, ich glaube vom Tennis Channel in den USA, der quasi aufgezeigt hatte, hey, mit jeder Runde würde er sich ungefähr dort und dort und dort und dorthin in der Weltrangliste vorarbeiten. Hätte er es hier wieder gewonnen, wäre ungefähr auf Platz 30 gegangen und das wäre dann so ein bisschen der Unterschied gewesen zwischen den beiden Jahren. Also der Unterschied zwischen Platz 10 oder Platz 8 und Platz 30 in der Weltrangliste und der zeigt, einerseits hat er natürlich einiges noch geleistet in 2017, zum Beispiel das Halbfinale bei den World Tour Finals. Auf der anderen Seite war er immer ein sehr inkonstanter Spieler, der halt nicht in der Lage war, einfach sich nach und nach die Weltranglistenpunkte zusammenzusuchen und daraus eine Position oder einen Punktestand der Weltrangliste zusammenzusetzen, bei dem er sich sicher sein kann, dass er nicht einfach von ein oder zwei Resultaten abhängt. Und das fand ich, hat es schön gezeigt, diese Statistik. Und für ihn, denke ich, war das schon, selbst wenn er es nicht so direkt zugeben würde, war es eine größere Erleichterung, dass er jetzt zumindest die beiden Runden überstanden hat, dass er gute Chance hat, ins Australian Hauptfeld reinzukommen und wenn es nachher über die Wildcard des amerikanischen Verbandes ist, der eine Kooperation mit dem australischen hat, irgendwas wird sich dort für ihn finden. Und vielleicht ist er in der Lage, die Off-Season 2018 anders zu gestalten als die vor einem Jahr. Und so ein bisschen mit frischerem Mut auch ins Jahr 2019 reinzugehen und ein paar neue Sachen zu wagen. Und man schaut zum Beispiel das Match gegen Thiem oder ich schaue das Match gegen Thiem und denke, die beiden müssten eigentlich in einem Halbfinale von einem Sandmasters mal aufeinandertreffen, auch wenn Sock es einfach im Moment nicht hinbekommt, auf Sand die Resultate zu holen, die er holen sollte.
Absolut. Und dann noch ein paar Worte zu Alexander Zverev, der selten verletzt ist. Dieses Jahr bei den French Open hatte er sich verletzt, nachdem er 3-5-Satz-Matches hintereinander spielen musste. Diesmal war er verletzt an der Schulter. Er konnte nicht wirklich richtig gut aufschlagen in seinem Match gegen Karen Khachanov. Verlor 1-6 und 2-6. Ich habe vorhin schon gesagt, er hätte wahrscheinlich auch verloren bei normaler Form, weil Khachanov einfach zu stark war. Zverev trotzdem hat hier wieder eine gute Woche hingelegt. Mich hat sein Zweitrundensieg gegen Francis Tiafoe sehr überzeugt. 6-4, 6-4. Dann gegen Diego Schwartzmann auch klar in zwei Sätzen mit 6-4, 6-2, bevor er dann gegen Khachanov unterlegen war. Er hat selber gesagt, es wird kein Problem sein für das Jahresendturnier in London nächste Woche. Aber insgesamt, auch für ihn ist jetzt quasi die Saison beendet und er ist vielleicht etwas außerhalb der Schlagzeilen, aber er ist nach wie vor Top 5 der Weltrangliste. Er hat ein Masters dieses Jahr wieder gewonnen. Er war, ich glaube, zweimal noch im Finale, hat insgesamt fantastisches Jahr gespielt. Das Einzige nach wie vor sind die Grand Slams, die nicht zählen. Und er hat es ja selber mal im Interview gesagt vor einer Woche, in Deutschland zählen halt nur die Grand Slams, beziehungsweise die noch etwas mehr als woanders. Und der Rest des Jahres wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das war eine super Saison von Alexander Zverev. Ich hatte vor der Saison in einer unserer Voraussagen gesagt, er wird aus den Top 10 fliegen, aber hat er nicht gemacht.
Nee, er ist, wir haben so häufig gesprochen, dass davon, dass er immer neue Stufen erklimmt und dass er eben dann so ein bisschen Anlauf nimmt und dann wieder eine Stufe höher geht. So hat sich seine Karriere über ein paar Jahre gezeigt. Und jetzt ist er ungefähr auf demselben Niveau und Level geblieben, außer dass halt sich ein paar Feinheiten geändert haben. Unter anderem, dass er ein Viertelfinale bei den French Open geschafft hat und so ein bisschen zumindest diesen Fluch halb abgestriffen hat. Und vielleicht gelingt ihm ja noch ein Svitolina in London und er holt völlig überraschend, was heißt völlig überraschend, holt er überraschend dort den Titel. Ich würde im Moment nicht damit rechnen und wenn dem nicht der Fall ist, dann kann er trotzdem zufrieden sein. Und was mir gefällt, auch in den letzten Monaten, wir hatten in der letzten Woche darüber gesprochen, ist, dass er im Moment in der Lage ist, relativ locker durch diese frühen Runden durchzukommen. Auch hier gewinnt 4-4 gegen Tiafoe, gewinnt 4-2 gegen Schwarzmann. Keine Leistung, mit der er irgendwie Bäume ausreißen kann, aber super solide auf hohem Niveau. Genau mit sowas wird der Grundstein gelegt, um nachher Titel zu gewinnen, weil er sich damit im A spart er die Kräfte und B bringt er sich halt überhaupt erst in die Position, um solche Titel gewinnen zu können. Und von daher, das ist, was er im nächsten Jahr noch mehr machen will. Und dann will er wahrscheinlich einfach die besonderen Leistungen häufiger abrufen können bei den Grand Slam Turnieren oder von mir aus auch bei den Masters. Wenn er nächstes Jahr irgendwie ein Halbfinale bei einem Grand Slam holt und 3 Masters gewinnt, dann wird er wahrscheinlich auch zufrieden sein. Und jetzt ist die große Frage, wie kann er diesem Fluch beikommen? Wie kann er sein Jahr darauf timen, genau bei diesen 4 Gelegenheiten so fit wie möglich zu sein. Er wird wahrscheinlich einiges an Lehrstoff aus diesem Jahr gezogen haben, geguckt haben, wie er sich wo vorbereitet hat. Und Lenzel ist ja nun jemand, der Erfahrung haben sollte und ihm vielleicht noch ein paar zusätzliche Tipps geben kann. Er ist nicht im Moment auf Liste 1A für die möglichen Grand Slam-Sieger in 2019, aber er ist nicht so weit dahinter.
Und er ist noch in der Honeymoon-Phase mit Ivan Lendl, das hat er auch in diesem Interview gesagt. Noch sind sie ja quasi in der Findungsphase und nächstes Jahr geht es dann bei den Australian Open, vorher schon beim Hopman Cup, dann richtig los. Das war das Turnier in Paris, das Rolex Paris Masters, was Karen Khachanov gewonnen hat. Karen Khachanov wird nächste Woche höchstwahrscheinlich nicht dabei sein bei den ATP-Finals. Die werden nächste Woche ohne ihn stattfinden, aber hoffentlich mit Rafael Nadal, nicht mit Juan Martin del Potro, der jetzt abgesagt hat. Über die Auslosung, die morgen stattfinden wird und welche Gruppen zusammenkommen können und wer sich qualifiziert hat, darüber sprechen wir gleich. Hier bei meinsportpodcast.de und Chip and Charge im Tennis Talk.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Kohlfahrt.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Die ATP World Tour Finals fangen heute in einer Woche in London an, in the O2. Wir werden täglich von diesen World Tour Finals berichten, weil ich dann vor Ort bin ab Sonntag und dann mal schauen, ob wir dann auch noch ein paar interessante Interviewpartner da noch finden. Wir werden auf jeden Fall ein Daily machen. Es sind nach jetzigem Stand für die ATP World Tour Finals qualifiziert Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem und Kei Nishikori. Juan Martin Del Potro, der sich eine Kniescheibenfraktur zugezogen hatte, hatte immer noch gesagt, Mensch, ich will es vielleicht doch nochmal versuchen. Man hatte Fotos aus seiner Reha gesehen bei der Unterwassergymnastik bzw. bei der Unterwasserreha, aber der musste dann gestern absagen. Für ihn wird jetzt Kei Nishikori mit ins Turnier kommen. Ob Rafael Nadal bei 100% der Kraft ist, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es wird berichtet, dass er morgen in der Auslosung auf jeden Fall dabei sein wird. Philipp, wir können aber sagen, insgesamt ist das ein sehr gutes Turnier. Wer mir halt wirklich fehlt, ist Juan Martin Del Potro. Ansonsten können wir sagen, dass das ein sehr, sehr ausgeglichenes Feld ist. Vor allen Dingen 8 verschiedene Nationen.
Ja, und Djokovic ist der Favorit. Müssen wir nicht drum herum reden, haben wir auch gerade schon gesagt. Trotzdem jeder der anderen 7, glaube ich, könnten wir ein Szenario verspinnen, in dem die Person das dann für sich entscheiden würde. Angefangen mit einem Nadal hin zu einem Nishikori, der auf Hallenböden immer gut gewesen ist, der sich auch in London gut präsentiert hat, der wahrscheinlich Glück bräuchte, nicht auf Djokovic und vielleicht auch nicht auf Federer zu treffen. Aber das hat ja letztes Jahr zum Beispiel auch für den Sieger Grigor Dimitrov geklappt. Also unter Umständen fällt auch hier die Auslosung so ein bisschen auseinander. Und jeder Spieler, der darüber ist, Team, müssen wir ein bisschen abwarten. Aber wenn die Bedingungen ähnlich sind, sollte er zumindest eine Chance haben. Und dann Cilic und Anderson, beides super starke Aufschläger, Zverev natürlich jemand, der das auf dem Niveau schon gezeigt hat und dann natürlich eine der spannenden Fragen oder die spannende Frage ist, tritt Nadal an? Wenn er antritt, bei wem landet Roger Federer dann in der Gruppe?
Das ist die spannende Frage. Wie im Moment wird es aufgeteilt. Also 1 und 2 können nicht in einer Gruppe sein. Also Rafael Nadal und Novak Djokovic können nicht in einer Gruppe sein. Roger Federer und Zverev nicht. Anderson und Cilic nicht. Thiem und Nishikori nicht. Man könnte jetzt zum Beispiel ein Szenario entspinnen, wo Djokovic zum Beispiel auf Zverev, auf Cilic und auf Thiem treffen wird. Das wäre eine sehr, sehr schwierige Gruppe. Auch Nishikori anstatt Thiem wäre eine schwierige Gruppe. Und trotzdem muss man ihn als Favoriten nennen. Rafael Nadal, Roger Federer könnten in einer Gruppe sein. Also wir wissen auf jeden Fall, dass Federer mit Nadal oder Djokovic in einer Gruppe sein wird. Kevin Anderson und Dominic Thiem, das sind zwei Dinge oder zwei Dinge in dieser Auslosung, die durchaus sehr, sehr spannend sein können. Und wenn Djokovic gegen Federer spielen würde in einer Gruppe, dann würde sich Federer wahrscheinlich auch schon mal bedanken.
Wobei wir das Szenario ja schon vor ein paar Jahren hatten, 3 oder 4 würde ich sagen, wo die auch eine Gruppenphase aufeinander trafen, Federer das Match für sich entschieden hat, das Finale dann aber verloren hat. Ich wäre nicht komplett überrascht, wenn diesmal Ähnliches passieren würde, wo Federer dann vielleicht einen richtig guten Tag, eine Gruppenphase erwischt, wo ihm vielleicht auch die Bedingungen richtig entgegenkommen und dann Djokovic nochmal anziehen kann. Das Ding ist, und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass die Gruppen halt nicht unbedingt vorentschieden waren, aber dass ziemlich klar war, wer sich durchsetzen würde. Und hier sehe ich nicht so viele Szenarien in der Auslosung, wo ich sofort sagen würde, yo, die beiden gehen durch. Da gibt es für mich nichts drumherum. Und das liegt daran, dass 7 und 8 und auch 5 und 6 einfach stark sind. Egal in welcher Gruppe Anderson und Cilic landen. Cilic nicht so guter Form seit Wimbledon. Anderson langsam Richtung Top 5 sich arbeitend, wenn vielleicht auch noch nicht komplett dort auf dem Level angekommen. Sind beide Spieler, die an jedem Tag jeden Spieler hier in der Auslosung schlagen können. Da habe ich für mich keine Zweifel dran, dass sie Nadal, Federer und Djokovic schlagen können. Thiem eben ist noch so ein bisschen Unbekannte, wobei ich dem auch zumindest einen Sieg gegen Nadal zutrauen würde. Djokovic müsste man mal gucken. Und Nishikori, wir haben gerade so ein bisschen hin und her geredet. Ich glaube, wir hätten beide lieber einen Isner drin gesehen, der auf Platz 9 ist. Nicht unbedingt aus Gründen der Ästhetik, aber Isner ist so eine Wildcard, der hier in den Bedingungen wahrscheinlich wirklich jeden Spieler schlagen kann. Und es ist natürlich nicht völlig unmöglich, dass er am Ende doch noch spielen wird, denn Nadal kann in der Auslosung sein. Muss aber nicht heißen, dass er dann am Ende antritt. Denn was er dort hat, eine Bauchmuskelverletzung, sowas, muss man auch erstmal schauen, wie das dann ausheilt, ob er dann am Ende wirklich dort antritt, ob er dann in allen Gruppenmatches antritt und so weiter und so fort.
Nishikori, gebe ich offen zu, ist für mich eine Wildcard, weil der hat in den letzten Wochen sehr, sehr gutes Tennis gespielt. Das Problem ist halt, erstens seine Fitness, beziehungsweise er kann nicht immer zu 100% gesund bleiben. Auf der anderen Seite hat er keine gute Bilanz gegen Spieler, oberhalb Cilic und Anderson. Cilic hat er in diesem Jahr, beziehungsweise in den letzten 52 Wochen geschlagen. Auch Zverev hat er schon geschlagen. Auch Anderson hat er schon geschlagen. Aber Djokovic und Federer, an denen hat er sich bislang immer die Zähne ausgebissen.
Da müsste man dann halt so ein paar Jahre zurückgehen und sagen, hey, es gab ja ein Jahr, in dem er Djokovic zumindest in fast jedem Match gefährden konnte, gerade auf dem Sand. Er hat schon gute Siege gegen den Federer geschafft, auch wenn Federer das Duell im Endeffekt seit den Australian 2017 für sich dominiert hat. Er hat genau das Spiel, um den Rafael Nadal hier zu schlagen, einfach weil er den Ball so früh nimmt, weil er Nadal mit flachen Bällen von Seite zu Seite schicken kann. Aber im Moment fehlt natürlich so ein bisschen der Glaube dran. Und dann muss man natürlich irgendwo doch den Bogen zurückmachen, muss sagen, hey, wo ist er gestartet Anfang des Jahres? Er war nicht mal bei den Australian Open dabei, ist dann erst etwas später eingestiegen, hat einen Challenger gespielt, hat hier also auch einen Challenger, den er in den Punkten mitnimmt in diese World Tour Finals. Soweit ich das sehen kann, ist das eine Premiere. Also es ist alles eher eine tolle Energieleistung von ihm gewesen, auch wenn es natürlich schon so ein bisschen ist, dass man ermüdet draufschaut und denkt, okay, das haben wir jetzt schon so häufig gesehen. Aber dann hat man zum Beispiel auch einen Nikolai Davydenko so häufig gesehen vor dem Jahr 2009, dachte, okay, am Ende besiegt er sowieso nicht die Topspieler. Ist das jetzt wirklich alles so spannend? Und dann gewinnt er auf einmal die World Tour Finals. Will nicht sagen, dass es hier auch so ist, aber es lässt sich ein Szenario spinnen, ähnlich wie bei einem Davydenko, wo er das schaffen könnte.
Auf jeden Fall ist am allerwichtigsten, dass alle 8 irgendwie gesund bleiben, weil das hat dem Turnier in den letzten Jahren immer so ein bisschen geschadet, dass man, dass die Topspieler dann ausgefallen sind. Letztes Jahr zum Beispiel war ich live dabei, als Rafael Nadal aufgeben musste, damals gegen David Goffin, als insgesamt die Spieler dann einfach ja auf dem Zahnfleisch angekommen sind. Und auch dieses Jahr habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das so kommen könnte. Aber wenigstens 5 oder 6 Spieler scheinen topfit zu sein. Dominic Thiem sowieso, Marin Cilic ist topfit. Der hat diese Woche auch eine gute Woche gehabt, hat ja gegen Novak Djokovic einen Satz gewonnen. Kevin Anderson scheint fit zu sein. Alexander Zverev hoffentlich bis nächste Woche wieder fit. Roger Federer ist fit, Novak Djokovic ist fit. Ja, und bei Rafael Nadal gibt es halt noch die große Das große Fragezeichen, was dahinter steht, sollte Rafael Nadal ausfallen, wird John Isner für ihn ankommen. Borna Coric hatte gesagt, wenn er erster Alternate-Player ist, dann würde er nach London reisen, als zweiter würde er nicht nach London reisen. Ich würde es mir anstelle von Coric nochmal überlegen.
Es gab ja auch einen berühmten Vorgängerfall zu dem, das war Grigor Dimitrov, ich kriege leider das Jahr nicht mehr ganz zusammen, aber das erste, wo er in den Top 10 kratzte, dürfte 2012 oder 2013 gewesen sein und da hat er auch eher Unlust durchscheinen lassen, irgendwie dort aufzutauchen und es kam bei vielen Leuten ein bisschen falsch an, weil sie dachten, hey, du bist so nah dran, fahr hin, guckst dir wenigstens an, trainier mit diesen Leuten, umgebe dich mit den Leuten, die du oder denen du einmal folgen möchtest. Und am Ende hat er es nicht gemacht und gucken, ob sich Coric noch überlegt, vor allem, weil er natürlich, sollte es irgendwie dazu kommen, dass er hier dann 3 Matches spielen würde, nicht komplett chancenlos ist. Und wer weiß, ob er, also Chancen stehen gut, dass er irgendwann nochmal zurückkommt, aber wer weiß, wie häufig er am Ende wirklich die Chance bekommt. Und dann nochmal kurz zu Nadal. Für den ist es natürlich eigentlich fast von denjenigen, von Djokovic, Nadal und Federer, das wichtigste Turnier. Es ist das, was er noch nie gewonnen hat. Es fehlen ihm, bis auf eine Ausnahme, die großen Titel in der Halle. Er ist der Einzige, der hier noch so ein bisschen was beweisen muss, in Anführungszeichen. Und er wird wahrscheinlich wieder nicht die Chance bekommen, auf absolutem Höchstniveau hier anzutreten, vor allem nicht in der Form anzutreten, wahrscheinlich in der er antreten will. Und das ist für ihn natürlich sehr bitter.
Dann haben wir noch das Doppel. Da stehen die 8 Doppel natürlich jetzt auch fest. Ben McLachlan und Jan-Lennard Struff haben es nicht geschafft, sind das drittstärkste Doppel nach diesen Top 8, die wir im Moment haben. Marach Pavic führen es an. Marach Pavic werden auch die Nummer 1 der Weltrangliste nach diesem Turnier dann noch innehaben. Cabal Farah sind auf Platz 2. Lukas Kubot, Marcelo Melo, Jamie Murray, Bruno Soares aus englischer Sicht sehr interessant. Mike Bryan, Jack Sock im Doppel dieses Jahr dabei, Rafn Klaassen, Michael Venus, Nikola Mektic, Alexander Peyer und Pierre Hugues Herbert und Nicolas Mahü haben sich als letztes Doppel dafür qualifiziert. 3 Österreicher sehen wir dieses Jahr bei den World Tour Finals. 2 im Doppel mit Marach und Peyer und im Einzel mit Dominic Thiem. Das ist eine starke Ausbeute für Österreich.
Ja, und Österreich hatte immer, was heißt immer, aber häufiger Doppelspieler in den letzten 10 Jahren dabei, auch teils natürlich noch einen Jürgen Melzer, aber das ist schon eine spannende Geschichte und die World Tour Finals, wer noch nie da gewesen ist, ist so ein absoluter Anlaufpunkt für Tennisfans aus Europa. Es gibt immer große Schweizer Kontingente, große spanische Kontingente, was natürlich damit zu tun hat, dass viele Leute vor Ort leben, was aber eben auch damit zu tun hat, dass es durchaus einfach ist, nach London anzureisen. Es wird interessant zu sein, wie viele Österreicher und Österreicherinnen den Trip machen oder einfach Fans von Dominic Thiem. Sie müssen ja gar nicht mal aus Österreich kommen. Und das ist immer sehr spannend zu sehen, wie dort die Sympathien verteilt sind. Und man bekommt sie in dieser Arena durchaus auch sehr explizit mit. Es gibt eben auch sehr viele Leute, die sich zum Beispiel im Fangear anziehen. Es gibt sehr viele Leute, oder es gibt manchmal auch durchaus viele Leute zu sehen, die eine Marin Cilic unterstützen und dann die Marin Cilic-Klamotten anhaben oder so. Und das gefällt mir immer in den World Tour Finals. Das ist so ein bisschen, es ist ein sehr strapazierter Begriff, aber das ist ein bisschen einer der Karnevals des Tennises.
Ja, wie gesagt, es ist eine tolle Halle dort, die O2 in London. Also wer mal die Chance hat, hinzufahren, der sollte sich das nicht entgehen lassen, weil das ist wirklich große Show und hoffentlich in diesem Jahr dann auch wieder großer Sport. Großen Sport haben wir in der letzten Woche auch in Zhuhai gesehen, bei der WTA Elite Trophy, die am Ende von Ashley Barty gewonnen worden ist. Auch Julia Görges hat einen guten Eindruck hinterlassen und insgesamt können wir sagen, das war richtig guter Sport für die letzte WTA-Woche vom Fed Cup, den wir nächste Woche noch erleben werden. Aber für ein letztes Turnier hier auf WTA-Ebene war das ganz, ganz großer Sport. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Einzigartige Augenblicke.
Steht im Finale.
Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen.
Da.
Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens.
Höre jetzt alle Geschichten auf
meinsportpodcast.de.
dass die WTA Elite Trophy in Zhuhai nach den WTA Finals stattfindet, dass das ein komischer Termin ist, das hat die WTA dieses Jahr auch eingesehen. Für nächstes Jahr ist es dann vorgesehen, dass die WTA Elite Trophy vor den WTA Finals stattfindet. Das ist das Turnier der Platzierung oder der Damen in der Weltrangliste zwischen Platz 9 und Platz 20. 12 Damen treten an in 4 Dreiergruppen. Die Gruppensiegerin kommt ins Halbfinale und am Ende wird die Final- oder Finalpaarung dann die WTA Elite Trophy Siegerin dann ermitteln. Letztes Jahr hatte Julia Görges das Turnier gewonnen, nachdem sie wirklich beeindruckend durch das Turnier gegangen ist. Dieses Jahr hat es ähnlich beeindruckend Ashleigh Barty geschafft, dieses Turnier zu gewinnen. Ashleigh Barty, die in ihrer Gruppe mit Aryna Sabalenka und Caroline Garcia nur aufgrund der Spielwertung weitergekommen ist, nachdem sie 20 Spiele gewonnen hatte, 19 verloren hatte, gegenüber Sabalenka 20-20 und Caroline Garcia mit 19-20 nur mit einem Spiel weitergekommen war, hat dieses Turnier gewonnen. Nach Nottingham ihr zweiter Titel in diesem Jahr und für Ashleigh Barty geht auch eine Traumsaison eigentlich zu Ende. Sie hatte in Finals häufiger mal Probleme gehabt, beziehungsweise in den späteren Runden, aber sie hat sich jetzt durch diesen Sieg zum ersten Mal unter die Top 15 der Weltrangliste gespielt und das ist für jemanden, die vor 2 oder 3 Jahren noch im Cricket gespielt hat, keine so schlechte Leistung.
Auf keinen Fall und das ganze Turnier eben wirklich fast den Spiegel der WTA in diesem Jahr, in seiner Ausgeglichenheit. Wir müssen nur mal kurz gucken, ich gehe natürlich gleich noch auf Barty ein, aber wer hier ins Halbfinale gekommen ist, Görges, die sich in ihrem letzten Match so ein bisschen fast über die Ziellinie ins Halbfinale gerettet hat, aber sich klar qualifiziert hat, eine Barty, die, wenn ich das jetzt richtig sehe, im Endeffekt davon profitiert hat, dass sie in einem der Matches als erstes im ersten Satz aufgeschlagen hat, ihren Aufschlag durchgebracht hat, den mit 6-3 statt 6-4 gewonnen hat und deswegen ins Halbfinale gekommen ist und ein sehr explizites Resultat auch brauchte zwischen Sabalenka und Garcia, genau das bekommen hat, dann davon profitiert hat, dass sie als Erste aufgeschlagen hat, eine Muguruza, die einen Matchball abwehren musste und sich so ins Halbfinale reingerettet hat, eine Wang Qiang, die im Endeffekt die verletzten Vertretung oder Krankenvertretung von Madison Keys war, nachdem sie selber Platz 2 in der Gruppe war und es gab nur eine Spielerin, die überhaupt in der Gruppenphase beide Matches gewonnen hat und das war Muguruza, die dafür auch noch einen Umweg nehmen musste. Also alles komplett ausgeglichen und am Ende trotzdem mit Barty eine gewesen, die endlich so einen großen Titel für sich holen konnte. Und sie war so ein bisschen in diesem Jahr oder auch schon ab Herbst letzten Jahres unterwegs als eine Spielerin, die gegen Gegnerinnen, die weiter unten als sie in der Weltrangliste sind, sehr gut aussah. Auch weil sie natürlich dieses Spiel aufzieht mit dem Slice und dem guten Aufschlag, immer besser bei der Vorhand wird. Es ist durchaus schwer, ihr beizukommen, aber die dann doch an den allerbesten gescheitert ist. Häufig an der Simona Halep oder auch an anderen, die in der Lage waren, eben ihren Slice zu absorbieren. Und jetzt greift sie sich dann noch im allerletzten Moment zum Titel und was zum Titel auslösen kann. Das haben wir gesehen bei Julia Görges, die durchaus eine gute Saison 2018 hingelegt hat. Und ich glaube, keiner von uns wäre zum Beispiel überrascht, wenn Barty jetzt am Ende der Saison 2019 das Halbfinale für sich in Wimbledon notieren könnte, so wie es Görges in diesem Jahr gemacht hat.
Was wir, bevor wir nochmal über Ashleigh Barty sprechen, nochmal ansprechen müssen, ist, was das für ein Niveau war diese Woche in Zhuhai. Wir haben fast nur umkämpfte Matches gehabt. Die einzige, die etwas abgefallen ist, war Joy Zhang. Die war nur als Alternate dann reingekommen, beziehungsweise als Ersatzspielerin in dieses Turnier gekommen. Ansonsten hatten wir fast nur umkämpfte Matches. Du hast es gerade eben gesagt. Gabini Muguruza musste zum Beispiel Matchball abwehren gegen Anastasia Sevastova. Wir haben Daria Kasatkina, Madison Keys und Qiang Wang, wo Madison Keys sich eigentlich qualifiziert hatte, aber Qiang Wang dann, weil Madison Keys nicht antreten konnte, zu ihrem Halbfinale ins Halbfinale gekommen ist. Daria Kasatkina, die ihr erstes Spiel noch gegen Qiang Wang gewonnen hatte, die aber dann als Letzte dann ausgeschieden ist. Die Gruppe von Julia Görges und Elise Mertens und Annette Kontaveit, die ist auch ganz, ganz eng gewesen. Also insgesamt war das unglaublich ausgeglichen und wirklich gute, gute Matches, die wir in dieser Woche gesehen haben. Das war eine tolle Woche und das hat die Berechtigung dieses Turniers nochmal komplett unterstrichen, wie ich fand.
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, war auch das letztjährige Turnier ziemlich gut. Ja. Einer der Faktoren dürfte der eher schnelle Belag gewesen sein. Ein zweiter Faktor, dass die Spielerinnen Lust hatten auf das Turnier. Man würde jetzt ja erwarten, okay, ich muss BWM spielen, muss es jetzt wirklich sein? Aber es waren hier eben Spielerinnen dabei, die durchaus was zu beweisen hatten. Eine Görges, die das natürlich verteidigen wollte, eine Mertens, bei der es zwischendurch so aussah, als wenn sie es schaffen könnte zum Jahresendturnier, die sicherlich auch das Niveau gehabt hätte, da zumindest zumindest als Nummer 8 reinzurutschen, die sich hier nochmal beweisen konnte, eine Konterweit, die Anzeichen einer Top-15-Spielerin gezeigt hat, noch ein bisschen davon entfernt ist, eine Sabalenka, die auch wusste, hey, ich kann sie ja als Top-10 beenden, wenn ich hier den Titel gewinne, eine Caroline Garcia, die im letzten Jahr noch beim großen Turnier dabei war, die sich dann so ein bisschen gefangen hatte in den letzten Wochen, sich wahrscheinlich auch wirklich ärgern wird, wie knapp sie hier am Ende ausgeschieden ist. Eine Ash Barty, die sowieso ihren Stiefel runterspielt und selten schwache Leistungen bringt. Eine Sevastova, die fand ich hier wieder sehr gute Leistung in diesem Turnier gebracht hat, die eine Muguruza hätte besiegen können. Eine Muguruza, die so ein bisschen ein gemischtes Bild abgegeben hat, auch weil es schon wieder eine komische Coaching-Situation mit Sam Sumik gab. Ihrem Coach, die ja sehr sehr unglücklich aussah oder die Situation war sehr unglücklich, die vielleicht nicht unbedingt Bock hatte, hier aufzulaufen, aber natürlich auch wusste, diese 600 Punkte kann ich mitnehmen. Ne? Zhang Zhuai, die sehr gute Ergebnisse in der Vergangenheit hatte, auch wenn in diesem Jahr nicht so überragend. Und dann Kasatkina, die natürlich einen Top-10-Platz verteidigen wollte. Eine Keys, die noch was zu beweisen hat nach dem eher durchmischten Jahr. Und dann eine Wang Qiang, die immer Ment, vielleicht immer noch die erstaunlichste Spielerin des Herbstes 2018 ist, was sie da geliefert hat, ist einfach extrem beeindruckend.
Ja, absolut. Eins noch nur nebenbei, ich habe einen neuen Namen, eine neue Namensaussprache gelernt. Annette Kontaveit.
Kontaveit, ja. Wie kommt's?
Ich hab's nochmal nachgeguckt, weil Herbert Gogel, der auf The Zone das kommentiert hat, hatte das immer gesagt und dann habe ich mir nochmal angeschaut, wie sie ausgesprochen wird. Und das, im Finnischen wird sie tatsächlich Annette Kontaveit ausgesprochen.
Okay, und warum sprechen die Esten Finnisch?
Keine Ahnung, weil das da oben dann wahrscheinlich ein Nachbarland ist.
Oh ja, nein, das ist gut möglich, das war jetzt kein in Frage stellen. Ich muss zugeben, da jetzt nicht der Experte in dem Teil der Welt zu sein. Und wir wissen, ich bin auch kein Experte darin, Namen in irgendeiner Form auszusprechen.
Ja, aber da wir uns in den letzten Monaten einen Sport daraus gemacht hatten, die Namen richtig auszusprechen, wollte ich das nochmal reinbringen. Also Annette Kontaveit. Und wir müssen darüber sprechen, dass Ashley Barty, wie gesagt, ein sehr gutes Turnier hatte, das Finale gegen Qiang Wang sehr beherrscht hatte. Im Halbfinale gegen Julia Görges hatte Görges den ersten Satz mit 6-4 gewonnen. Es war ein absolutes Aufschlagduell zweier der besten Aufschlägerinnen in der WTA-Tour. Am Ende hat Julia Görges ein paar Fehler zu viel gemacht und Ashley Barty war die solidere im Halbfinale. Und trotzdem für Julia Görges war das nochmal ein richtig guter Saisonabschluss. In Luxemburg gewonnen, hier das Halbfinale erreicht. Letztes Jahr hatte sie ja noch mit auf on a high note diese Saison beendet. Und in diesem Jahr ist sie dann wieder ins Halbfinale gekommen und hat viele von diesen Punkten, die sie letztes Jahr gesammelt hat, verteidigt. Ist jetzt auf Platz 14 in der Weltrangliste. Das war ein sehr guter Saisonschluss für Julia Görges.
Ja, und vor allem sollte sie nicht so schnell abstürzen. Denn die Punkte in Wimbledon sind das dritte Grand-Slam-Turnier, schon ein gutes Stück in die Saison rein. Die Punkte, die sie hier dann geholt hat, die sie dazu noch in Luxemburg geholt hat, die sollten ja alle helfen, ihre Position irgendwo in den Top 20 zu halten. Und wenn sie im Jahr 2019 so aufschlägt wie in diesem Jahr, dann ist sie eine Top-20-Spielerin. Das hat sie auch gegen eine Barty gezeigt. Es war ein interessantes Duell, weil Görges in den ersten, ja, nicht anderthalb Sätzen, aber im ersten Satz und in den ersten zwei, drei Spielen des zweiten Satzes die bessere Spielerin war und dann Barty das an sich gerissen hat und dann zum Ende auch so ein bisschen mit dem Match davongelaufen ist. Und es war ein Rückhandduell, würde ich schon sagen. Es ist für beide nicht unbedingt der Schlag, den sie lieben. Natürlich, bei Barty fällt auf, sie hat dieses Slice-Rückhand, aber hätte schon wahrscheinlich gerne einen etwas besseren Drive, vielleicht noch ein bisschen mehr Variabilität in der Rückhand. Und trotzdem hat sie es dann geschafft, die Görges Rückhand, die in den letzten Jahren so stabil geworden ist, auch wenn es nie ihre große Stärke sein wird, genau diese zu attackieren und das Match dann so in ihre Richtung zu ziehen. Und darüber hinaus beide eben mit dieser klassischen Kombination von Aufschlag und Vorhand, beide auch immer öfter am Netz gewesen, haben dort schöne Volleys gezeigt. Also es war so ein bisschen Oldschool-Tennis, aber durchaus Oldschool-Tennis auf höherem Niveau.
Und dazu trug dann ja natürlich auch der Platz bei, der etwas schneller war als in den letzten Monaten die Plätze und in Asien ja sowieso etwas schnellere Plätze verlegt werden und dieser hat dann den Spielerinnen dann durchaus gut getan beziehungsweise ihre Stärken hervorgebracht. Also wir können sagen, das war ein tolles Turnier. Wie gesagt, nächstes Jahr findet es vor den WTA-Finals statt und ich finde diese Terminumstellung finde ich sehr gut, weil erstens wird den WTA-Finals dann dieser Platz zuteil, das letzte Turnier des Jahres zu sein. Und zweitens sind vielleicht noch ein wenig mehr Schlagzeilen dann bei den Damen, die von 9 bis 20 dann im Turnier sind und die dann in Zhuhai dann die WTA Elite Trophy ausspielen.
Ja, vielleicht lässt sich sogar irgendeine Verbindung zwischen den beiden Turnieren herstellen. Ich wüsste noch nicht wie, aber so eine gewisse Symbolkraft ist, hey, Spielerin A hat jetzt diese BWM gewonnen und vielleicht lässt sich daraus eine Storyline oder zwei oder drei stricken, dass es dann auch im nächsten Jahr was mit der AWM werden könnte, dass da so ein gewisser Elite-Status dann wirklich, ich meine, das ist hier die Elite-Trophy, obwohl es nicht die absolute Elite ist, aber sie sind sehr nah dran. Vielleicht lässt sich daraus so ein bisschen was aufbauen. Aber das liegt nicht an uns, das liegt an der WTA, das geschickt zu platzieren. Sie profitieren davon, dass die Spielerinnen eben wirklich Lust haben. Ich kann mir trotzdem vorstellen, die meisten hätten lieber vor einer Woche oder zwei gespielt, um dann auch die Saison zu beenden, auch wenn es hier natürlich Punkte und Geld gab. Aber am liebsten würden sie es wahrscheinlich den Spielerinnen auch überlassen, die den 8 besten Spielerinnen des Jahres, die in Singapur oder dann im nächsten Jahr in Shenzhen dabei sein werden.
Was ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, war das Doppelturnier. Ludmilla und Nadia Kichenok aus der Ukraine haben das Turnier gewonnen im Finale gegen Lidia Marozawa aus Weißrussland und Shuko Aoyama aus Japan. Das war die WTA Elite Trophy. Wir werden nächste Woche noch ein Damen-Event sehen und das ist das Fed Cup Finale zwischen Tschechien und der USA. Die Tschechinnen nach der Absage von Karolina Pliskova trotzdem noch mit einer richtig, richtig feinen Truppe da. Und bei den USA gab es in der letzten Woche etwas Verstimmung, gerade unter den Menschen, die das beobachten, beziehungsweise als Fan dieses Fed Cup-Team beobachten. Warum das so ist, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Double Trouble. 180! Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Das letzte Damen-Event dieses Jahres steht vor der Tür. Das ist das Fed Cup-Finale, was in dieser Woche mal wieder in Prag ausgetragen wird. In Prag, beziehungsweise die Tschechinnen, haben 6 der 8 letzten Fed Cup-Finals bestritten. Und dieses Jahr treten sie fast wieder mit voller Kapelle an. Eigentlich waren Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Katerina Siniakova und Barbora Strycová nominiert. Aber Karolina Pliskova musste absagen. Und deswegen haben sich die Tschechen gedacht, Mensch, wenn wir schon eine der besten Einzelspielerinnen der Welt nicht haben, dann nehmen wir doch die beste Doppelspielerin der Welt noch mit rein. Barbora Krejcikova, die in diesem Jahr mit Katerina Siniakova zusammen so unglaublich großen Erfolg gehabt hat. Und jetzt wird eventuell Katerina Siniakova Einzelspiel neben Petra Kvitova. Auf jeden Fall Siniakova und Krejcikova, sollte es 2-2 stehen nach 4 Einzeln, das Doppelspielen. So richtig geschwächt sind die Tschechinnen dadurch auch nicht, hat man das Gefühl.
Ja, vor allem, weil sie auf Gegnerinnen treffen, die sehr geschwächt sind. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber es ist natürlich wirklich das Erstaunliche, wie viel Dichte sie aufweisen im Einzel wie auch im Doppel. Denn Siniakova und auch Strycová sind nicht unbedingt Schwächungen. Das sind auch beide Spielerinnen, die im Fed Cup durchaus gut ausgesehen haben, denen man auch zutrauen würde, dort zum Beispiel ein Top-10-Niveau im Fed Cup abzurufen, selbst wenn sie es nicht immer das ganze Tourjahr entlang können. Und wir wissen, die Bedingungen werden in Tschechien sowieso zugeschnitten sein. Sie werden wieder genau die Art von Belag verlegen, die ihnen idealerweise oder die ihnen ideal entgegenkommt, den Belag, den vielleicht auch eine Kvitova haben will. Wir können davon ausgehen, dass Kvitova sich sowieso wenig Schwächen in diesem Finale leisten wird. Also es ist eine extrem klare Rollenverteilung, was die Favoritin hier angeht.
Ja, die Rollenverteilung ist deswegen klar, weil die Amerikanerinnen auf alle Topspielerinnen eigentlich verzichten müssen. Nicht mal Coco Vandeweghe ist dabei, die letztes Jahr ja quasi und dieses Jahr auch die USA so ein bisschen durch dieses Turnier gebracht haben, beziehungsweise durch diesen Wettbewerb gebracht haben. Die Williams-Schwestern sind nicht dabei, Madison Keys ist nicht dabei, Sloane Stephens ist nicht dabei und auch, wie gesagt, Coco Vandeweghe ist nicht dabei. Spitzenspielerin bei den USA ist Danielle Collins. Sophia Kanin wird wohl das zweite Einzel spielen oder Alison Risk und Nicole Melka ist noch fürs Doppel dann reingebracht worden. Kanin und Collins haben keine Angst vor großen Kulissen und trotzdem sind sie krasse, krasse Außenseiter. Und das finde ich sehr schade an diesem Wettbewerb, dass jetzt dann weder Sloane Stephens noch eine der Williams-Schwestern dabei ist, noch Madison Keys. Madison Keys musste ja dann auch verletzt aufgeben. Aber es ist schon sehr schade, dass dieses Finale ja so ein bisschen darunter leidet, dass ein Team die Spitzenspielerinnen nicht stellen kann.
so ein bisschen Duplizität der Ereignisse natürlich mit dem Davis Cup über die letzten Jahre. Wir erleben vielleicht ein Team, was entweder in der Lage ist, wirklich die größeren Namen zu rekrutieren oder einen großen Namen dabei hat, der besser ist als der Rest des Feldes, und dann ein Team, was entweder mit ein bisschen Glück oder einer guten Auslosung oder Namen, größeren Namen in früheren Runden sich in die Position manövriert hat und das dann trotzdem nicht nutzen kann. Und es ist nicht völlig unmöglich, dass die Amerikanerinnen das eng halten. Wir schauen uns an. Collins hat zwar Probleme gehabt in den letzten Wochen, ist ein bisschen außer Form geraten, aber ist natürlich wirklich, wie du sagtest, jemand, die keine Angst davor haben wird, da jetzt irgendwie vor 13.000 Tschechen und Tschechinnen zu spielen, sondern es ist eher eine Frage der Form und ist sie in der Lage, jemanden wie, ja, mal gucken, gegen wen sie spielen wird, Siniakova, dann vielleicht eine Kvitova am zweiten Tag wirklich gegenzuhalten. Kennen ist natürlich eine, die eher offensiven Tschechinnen so ein bisschen in den, ja, in die Verzweiflung treiben kann, indem sie da in der Lage ist, extrem viel Bälle zurückzubringen. Auch sie jetzt von der Persönlichkeit her eher eine, der das gefallen wird, gegen das Publikum anzutreten. Alison Risk hat ein paar Erfahrungen im Fed Cup, ist auch eine Spielerin, der schnelle und flach abspringende Belege entgegenkommt. Dem wird sie auf jeden Fall in Prag bekommen. Sollte ihr liegen, nur ist sie eigentlich nicht besser als Kvitova oder Siniakova und wahrscheinlich auch nicht besser als Trykova in diesen Bedingungen. Und dann Melika, eine gute Doppelspielerin, aber natürlich beileibe nicht das, was die Tschechin dabei hat.
Können wir irgendwann mal den Fed Cup in Czech Cup umbenennen?
Es ist auf jeden Fall eine extrem erstaunliche Dynastie. Davor hatten wir die Italienerinnen, die so gut waren, und das schien schon sehr außergewöhnlich, und jetzt die Tschechinnen, bei denen halt alles zusammenkommt. Die haben ein gutes Team mit Weltklasse-Spielerinnen im Einzel und im Doppel. Die haben Spielerinnen, die immer dabei sein wollen, gerade wenn es da darum geht, es vor der Heimkulisse zu gewinnen. Und sie haben Spielerinnen, die Lust haben, das Jahr um Jahr um Jahr um Jahr durchzuziehen und für die sich auch keine große Rivalität aufgetan hat. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt mal die Spanierinnen gesagt haben, hey, wir wollen das unbedingt gewinnen. Wir werden jetzt immer mit Muguruza und Suárez Navarro spielen und irgendwann kriegen wir die Tschechien zu uns nach Hause auf den Sand und da besiegen wir sie halt. Und da hat sich einfach kein Team gefunden, was entweder Dichte in der Mannschaft hatte oder die Tiefe in der Mannschaft hatte oder aber gut genug war oder sich häufig genug gefunden hat, um den Tschechen sich entgegenzustellen. Und es scheint nicht unmöglich, dass die Tschechen das noch zwei, dreimal gewinnen.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie sehr die tschechischen Damen auch immer Lust haben, dieses Turnier weiterzuspielen oder beziehungsweise diesen Wettbewerb weiterzuspielen. Bei den Herren hat man es immer mal wieder gesehen. Andy Murray zum Beispiel, als er mit Großbritannien den Davis Cup gewonnen hat, hat er gesagt, okay, ich spiele jetzt nicht mehr. Die deutschen Damen haben es immer mal wieder versucht, aber haben sich auch immer wieder an den Tschechen die Zähne ausgebissen. Vor 4 Jahren war es zum Beispiel das Fed Cup-Finale in Prag damals, wo Kvitova in einem herausragenden Match damals gegen Angelique Kerber gewonnen hatte, aber es trotzdem 3-0 stand nach 3 Einzeln. Und die deutschen Damen sind ja dieses Jahr dann auch im April dann an den Tschechinnen gescheitert in Stuttgart. Also nicht mal vor heimischer Kulisse hatte die deutsche Mannschaft dann gegen Tschechien eine Chance. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Du hast es gesagt, es ist eine Dynastie, die Tschechinnen aufgebaut haben. Und zum 6. Mal in den letzten 8 Jahren stehen sie im Finale. Das ist einfach bemerkenswert. Und sowas haben wir so in dieser Form, glaube ich, auch noch nicht erlebt, weder bei Damen und bei Herren. Auch die Amerikaner hatten zwischendurch immer mal wieder Probleme bei den Herren. Das, was die Tschechen seit jetzt knapp 10 Jahren auf die Beine stellen, ist wirklich herausragend. Wie gesagt, es wird gespielt in Prag, quasi in der Heimstätte der tschechischen Fed Cup Damen. Und die Tschechen vor 4 Jahren, damals gegen Deutschland, haben sie einen unfassbar schnellen Platz verlegt. Sie werden dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht viel langsamer sein, gerade mit Petra Kvitova.
Ja, und warum auch? Ja. Und Siniakova, die zwar eine komische Aufschlagsbewegung hat, aber einen guten Aufschlag hat. Strykova und Krejcikova, 2 Spielerinnen, die schnelle Belege mögen. Ich meine, die Tschechinnen wachsen alle in diesen Bedingungen auf. Wir sehen nicht so eine große Diversität an bevorzugten Spielorten oder Belägen. Von daher, es passt natürlich auch alles perfekt. Und du hast es nochmal angesprochen, und das ist es natürlich. Die Deutschen haben ihre Chance zu Hause auf einem Sandbelag nicht gegen die Tschechinnen nutzen können. Und sollten die beiden wieder aufeinandertreffen, geht's wieder in die Tschechische Republik. Und dort zu gewinnen ist halt unglaublich schwer. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn die Heimchancen nicht genutzt werden, und die Tschechien sind definitiv an den Rande der Niederlage gebracht worden in Auswärtsspielen, aber in Heimspielen sie zu schlagen, scheint im Moment so ein bisschen ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht, wenn die Weißrussinnen wirklich eine sehr kompetente Mannschaft zusammenbekommen, kann ich mir vorstellen, dass die in der Lage wären, auf diesen Belegen wirklich was zu reißen. Vielleicht geht was bei den Russinnen in ein paar Jahren, aber das scheint alles noch ziemlich weit entfernt.
Das ist eine News der Woche, die wir haben. Die anderen News der Woche, die kommen jetzt. Cédric Maurier hat heute nach dem Finale in Paris seine Karriere beendet als Stuhlschiedsrichter. 5-mal hat er das French Open Herrenfinale geleitet. Er wird ab nächstem Jahr dann nur noch Supervisor sein, beziehungsweise Hauptschiedsrichter bei Turnieren. Es ist ein schöner fließender Übergang für solche Schiedsrichter. Er hat das Gold Badge dann auch. Es ist ein schöner fließender Übergang für solche Schiedsrichter, dann hinter die Kulissen zu wechseln. Und Cédric Maurier muss sich dann nicht mehr mit den Spielern rumärgern.
Das ist auch etwas, was man relativ regelmäßig sieht, dass diese eher bekannten Gesichter dann in Verbandsrollen oder in Management- bzw. Marketingrollen in anderer Kapazität im Tennis schlüpfen. Warum auch nicht? Es gehört ja durchaus eine gewisse Fähigkeit dazu, auf diesem Niveau zu schießen. Nicht nur eine Regelkenntnis, sondern auch ein Feingespür, ein Verhandlungsgeschick, an sich durchsetzen können. Also alles, was nicht unbedingt nur auf dem Platz geschieht, sondern eben auch auf dem oder neben dem Platz geschieht, auch in Form dieser Professionalität. Und da passt es, denke ich, ganz gut, dass dann eben in solche Rollen nachher aufgestiegen oder zur Seite gestiegen wird.
Es gibt ein paar Neuigkeiten dann auch noch vom Turnier in Hamburg, vom Roten Baum. Wir haben vor 2 Wochen darüber gesprochen, dass das Hamburger Turnier aufgewertet werden soll, dadurch, dass dann auch die Anlage am Roten Baum renoviert werden soll und dass der Inhaber jetzt der Lizenz in Hamburg, der Herr Reichel, eigentlich dann auch Überlegungen angestellt hat, daraus ein kombiniertes Damen- und Herrenturnier zu machen. Das ist nicht leicht. Man muss die beiden Terminkalender der Herren- und der Damentour aufeinander abstimmen, aber der Organisator dieses Turniers, der Lizenzinhaber, hat jetzt Unterstützung bekommen vom DTB-Präsidenten von Ulrich Klaus. Der hat sich nämlich gewünscht, in den nächsten 5 Jahren möchte er gerne ein Turnier auf Damen- und auf Herrenebene haben, ein kombiniertes Turnier. Und er sagt, er möchte dieses Turnier am Roten Baum wieder über die deutschen Grenzen hinaus bekannt machen, weil, und da hat er recht, das Turnier ist in den letzten Jahren etwas in der Versenkung verschwunden und war wirklich nur noch ein Turnier, was in Deutschland so ein bisschen für Nachrichtenwert gesorgt hatte.
Ja, das ist ein Interview von Björn Jensen im Abendblatt, wo er sich mit Ulrich Klaus zusammengesetzt hat und Klaus in der letzten Antwort formuliert eben diesen Wunsch, innerhalb der nächsten 5 Jahre dieses Event, das kann man dann ja, glaube ich, auch so nennen, zu etablieren. Und es gibt die Möglichkeit, wenn man sich anschaut, was die Familie Reichel noch an Lizenzen besitzt, unter anderem die in Nürnberg. Es könnte also sein, dass da in irgendeiner Form hin und her getauscht wird und es scheint, so klingt es aus diesem Interview heraus, sowieso klar zu sein, dass in Hamburg geblieben wird. Das war ja Teil des Prozesses, dass auch überlegt wurde, vielleicht in eine andere deutschsprachige Stadt zu gehen. Das scheint jetzt erstmal klar zu sein mit den Renovierungen. Das Turnier bleibt am Roten Baum. Es wird aber eine Frage in dem Interview aufgeworfen, die halt nicht gelöst wird oder im Endeffekt auch sehr schwer zu lösen ist. Und das ist die, warum sollten bestimmte Tennisprofis große Lust verspüren, relativ direkt nach Wimbledon auf Sand mitten in Europa zu spielen. Mhm. Und das ist halt etwas, was sehr schwer zu lösen ist für die Veranstalter und wo es nicht eine direkte Option gibt, die jetzt hier gezogen werden kann. Und es wird auch gefragt nach einem Alexander Zverev. Und natürlich, der DTB möchte über die neue Lizenz auch mehr Einfluss nehmen, aber sie können den Alexander Zverev nicht verpflichten, dorthin zu gehen. Und umso erfolgreicher Zverev werden wird, umso mehr er natürlich auch Richtung US Open Shield wird er sich 2-mal überlegen, dort zu spielen. Und es wird immer deutsche Spieler und dann vielleicht auch deutsche Spielerinnen geben, die das machen wollen, die Lust haben, in Hamburg zu spielen, die sicherlich auch Antrittsgelder bekommen würden, aber es leidet alles so ein bisschen unter diesem Grundproblem. Wie umgehen damit, dass es in Anführungszeichen der falsche Belag ist, auch wenn es natürlich für diejenigen von uns, die hier Tennis spielend aufgewachsen sind, der richtige Belag ist, weil wir primär auf Sand aufgewachsen sind. Es passt also kulturell, aber es passt vielleicht nicht 100% in die Zeit, in der wir uns momentan befinden.
Und das ist halt auch ein Problem, was sich nicht lösen lässt, weil im Terminkalender noch einen anderen Termin zu finden und der eventuell vor Wimbledon stattfindet, beziehungsweise vor den French Open, das ist quasi nicht möglich, weil wir die ganzen anderen etablierten Turniere dort haben. Und das ist halt, ja, das ist so ein bisschen das zweischneidige Schwert, was das Turnier in Hamburg hat, weil dieser Termin ist wie festgenagelt für Hamburg und dann gibt es halt nur die Möglichkeit, entweder auf Hartplatz umzuschwenken, das will man nicht, und dann auf Sandplatz das Turnier so zu etablieren, dass wirklich alle hinwollen. Tja, das ist die Quadratur des Kreises für das Turnier in Hamburg.
Ja, Klaus sagt in dem Interview, dass Dirk Hordorf in intensiven Gesprächen sich mit der ATP befinden würde. Diese Gespräche gibt es natürlich in irgendeiner Form immer wieder oder hat es immer wieder über die Jahre gegeben. Vielleicht ergibt sich hier die eine Lösung, die es total sinnig macht, zum Beispiel für jemanden wie Thiem zu sagen, hey, ich lasse mich jetzt hier auf 5 Jahre verpflichten, in Hamburg zu spielen und wir sind in der Lage, 2, 3 der jungen Deutschen an das Turnier zu binden und bei den Damen schaffen wir es, eine Kerber zum Ausklang ihrer Karriere 2, 3 Mal hier spielen zu lassen, aber es ist wahrscheinlich nicht das, was der DTB sich absolut wünscht, aber das Problem ist, dass es im Tennis selten möglich ist, sei denn man ist ein Masters-Turnier oder am besten ein Grand-Slam-Turnier, dass man alle Spieler und Spielerinnen anzieht, die man gerne hätte.
Ein Masters-Turnier war das Turnier in Hamburg bis vor 15 Jahren ungefähr, ne? Und dann ist die 1000er-Lizenz entzogen worden, dann war es nur noch ein 500er-Turnier und auch darunter leidet dann das Turnier in Hamburg natürlich auch. Das war eine noch der News der Woche. Und eine gute Nachricht haben wir noch aus deutschen Landen. Cedric Marcel Stäbe hat wieder mit dem Training begonnen. Stäbe, der so unglaubliches Verletzungspech in seiner Karriere hatte, musste sich dann vor ein paar Monaten auch wieder einer Handgelenks-OP zu unterziehen. Und jetzt hat er auf Instagram bekannt gegeben, er ist wieder im Training. Und es sieht nach den ersten 15 Sekunden Live-Schnipsel sieht's nicht so schlecht aus, dass er da immer noch den Schläger halten kann.
Ja, er ist in einem anderen Instagram-Bild ein paar Wochen zuvor auch beim Bouldern zu sehen. Mag auch Klettern gewesen sein, aber ich glaube, es war Bouldern, was natürlich auch durchaus gute Handgelenke braucht. Und jetzt kann man natürlich auch Richtung Juan Martin del Potro schauen, der es geschafft hat, von mehreren Handgelenks-OPs und anderen körperlichen Malaien zurückzukommen und sich doch noch auf absolutem Weltklasseniveau zu stabilisieren. Das wird Stäbe wahrscheinlich so nicht schaffen, dass er trotzdem das Niveau, sagen wir, für die Top 50 hat, dürfte absolut klar sein nach seinem letzten Comeback und dem Versprechen, mit dem er ins Tennis reingekommen ist. Es ist jetzt halt nur die Frage, kann der Körper es machen? Er ist immerhin erst 28 Jahre alt. Wir haben so viele Spieler und Spielerinnen gesehen, denen nochmal ein kleiner oder ein größerer Durchbruch in den 30er Jahren gelungen ist. Also er hat sicherlich noch die Chance, 6, 7 Jahre auf hohem Niveau Tennis zu spielen. Körper muss halt leider nur mitmachen.
Wir werden es sehen und wir werden es natürlich auch beobachten bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Das war mal wieder eine Stunde auf dem neuen Portal meinsportpodcast.de. Schaut euch um. Wie gesagt, nochmal der Hinweis drauf. Wir sind neu, wir haben einen neuen Namen. Chip in Charge hat sich nicht geändert, da bleiben wir auch noch ein bisschen bei dem Namen und an unserer Sendung ändert sich auch nichts, ihr müsst auch kein Abo ändern etc. Also von daher alles gleich geblieben, nur der Name und die Website ist neu, schaut euch mal um. Ihr könnt gerne dann auch diese Beiträge teilen hier, zum Beispiel diesen neuen Podcast per E-Mail, per Facebook oder per Twitter zum Beispiel und darüber würden wir uns freuen, genauso wie über gute Bewertungen bei iTunes. Lasst uns ein paar Sternchen da, wenn ihr schon auf iTunes rumsurft. Und ansonsten folgt uns auf Twitter @chipundcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.